Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge meines Podcasts Korinther Knabberei. Mein Name ist Manuel Kronast und ich lese mich in diesem Podcast durch die Korintherbriefe des Apostels Paulus, durch den ersten und auch durch den zweiten. Paulus hat ziemlich sicher noch mehr geschrieben, aber die sind verloren gegangen. Aber für unsere Zwecke reichen ja auch erstmal zwei. Denn das sind besondere Briefe. Ganz frühe Zeugnisse des Christentums, Einblicke in eine Gemeindesituation im Griechenland in der Mitte des ersten Jahrhunderts. Eine ganz junge Gemeinde in einer besonderen Stadt, eine ebenso pulsierende wie gnadenlose Gesellschaft, ein Schmelztiegel der Kulturen und da mittendrin eine kleine Gemeinschaft, vielleicht 100 Leute, vielleicht nicht mal so viel. Eine Gemeinschaft, die nicht zufällig, sondern ganz programmatisch, also mit Absicht, die komplette Bandbreite der Gesellschaft abbildet. Und das war damals ziemlich nah dran an der Botschaft Jesu Christi. Und kann man sich heute ganz schwer vorstellen, wo die meisten Gemeinden, auch die, die besonders hip sind und die besonders modern sind, eben auch zumindest ein wenig milieuverengt sind. In der Korinther-Gemeinde war das ganz offensichtlich anders. Das war eine sehr diverse Gemeinde, was das Geschlecht betraf, was die Einkommensstruktur betraf. Und das war auf der einen Seite, sagte ich ja, ziemlich nah dran an dem, was Jesus selbst gepredigt hat. Auf der anderen Seite war das sicher auch ein Handicap. Denn die Gemeinde in Korinth war eben deshalb auch deutlich konfliktträchtiger und zerbrechlicher. Denn im Alltag war das gar nicht so einfach mit der Bedeutungslosigkeit gesellschaftlicher Schranken. Man kam eben nicht so leicht weg von den Schubladen, mit denen man aufgewachsen ist. Aber Paulus wird in seinen Briefen trotzdem immer darauf bestehen. Vielleicht haben sie manchmal leise oder auch laut geflucht und gesagt, der hat gut reden, dieser Apostel im fernen Ephesus. Auf jeden Fall sind wir auch in der ersten Folge noch im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs. Es geht heute um die Verse 17 und 18. Das sind nur zwei Verse, eigentlich ganz wenig, die sind aber gespickt von paulinischen Buzzwords. Hier wieder in der Übersetzung der Basisbibel. Denn Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um die gute Nachricht zu verkünden. Das kann nicht mit klugen Worten geschehen, sonst verliert das Kreuz von Christus seinen Sinn. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Hier haben wir nun auf engstem Raum etliche Begriffe, die für Paulus ganz wesentlich sind. Und das ist für ihn jetzt nicht irgendwas Theoretisches, dass er sagt, naja, von meiner Theologie her finde ich diese Begriffe wichtig, sondern das sind für ihn ganz existenzielle Begriffe, die greifen in sein Lebensverständnis und damit auch in sein Leben selbst ein. Sie sind hoch angereichert durch sein Denken und Reden, aber auch durch seine Erfahrungen mit Heilsbedeutung. Und dadurch sind sie Grundpfeiler seiner Verkündigung und auch seiner Hoffnung. Wir haben in der letzten Folge schon ein wenig in diese Verse hineingeschnuppert, in die Gegenüberstellung von Taufe und Verkündigung. Paulus hat in einer etwas holprigen, aber doch sehr effektiven Überleitung in Erinnerung gerufen, dass er kaum getauft hat. Das sei aber kein Zufall gewesen, auch kein Zeichen dafür, dass er die Taufe für unter seiner Würde hält, sondern es ist einfach eine Frage der Berufung oder auch des Charismas. Charisma, Gnadengabe, mit diesem Begriff bezeichnet Paulus die Kompetenz, die wir von Gott mitbekommen haben, die zugleich auch ein Auftrag ist. Also offenbar hat Gott Paulus das Charisma der Verkündigung gegeben, aber wie gesagt, das ist dann auch ein Auftrag, beziehungsweise Paulus versteht das tatsächlich auch einen Zwang. Andererseits, auch wenn er ein Apostel ist, also eine sehr wichtige Person in der frühen christlichen Gemeinschaft, ist er nicht für alles zuständig. Er tauft nicht oder nur selten, er leitet keine Gemeinden, er ist nach zweieinhalb Jahren wieder unterwegs, er macht keine Armenspeisung, er verkündigt. Das ist allerdings viel mehr als nur Predigen. Er schreibt Briefe, er diskutiert, er schickt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus und er verkündigt durch das, was er lebt, also mit seiner eigenen Lebensweise. Kommunikation also auf ganz vielen Kanälen. Zurück zu den Begriffen, die ich angekündigt habe. Der erste ist natürlich Christus, ein zentraler Begriff des ersten Kapitels und auch ein zentraler Begriff für sein Leben. in ganz besonderer Hinsicht. Denn Paulus ist ja, so beschreibt er das und so beschreibt das auch die Apostelgeschichte, Jesus Christus selbst begegnet in einer Vision damals vor Damaskus. Das hat sein Leben radikal verändert. Und deshalb schreibt er wieder und wieder, dass sein Leben eigentlich nicht ihm selbst gehört, sondern Jesus Christus. Ich finde diese Selbstbeschreibung auch problematisch. Das ist nicht das Problem des Paulus, er kann sich ja nur so beschreiben, wie er sich selbst erlebt. Aber mir ist wichtig, dass der Auftrag des Paulus ein sehr besonderer ist, gerade in seiner Radikalität der Christusbeziehung. An einer Stelle zum Beispiel sagt Paulus, dass er nicht Geld bekommen darf für seine Verkündigung, weil er sich diesen Auftrag nicht ausgesucht hat. Für andere gilt das nicht, ohne dass die nun schlechter wären. Überhaupt passt für ihn mit seiner Theologie nicht zusammen, sich höher zu bewerten als andere, denn auch seine Erfolge, seine Berufung, sein Besonderssein hat er geschenkt bekommen. Er hat sie nicht verdient. Und trotzdem versteht er seine Christusbeziehung fast als etwas Zwanghaftes. Vielleicht können manche Menschen in einer Gottesbeziehung leben, die sie so verstehen. Paulus ganz offensichtlich zum Beispiel. Aber die meisten Menschen können das nicht und sie müssen es auch nicht. Paulus selbst sagt im Galaterbrief, dass wir keine Knechte mehr sind, sondern dass wir Kinder sind. Und das ist eine Gottesbeziehung, die ganz anders ist. Nämlich eine Gottesbeziehung, die unlösbar ist. Kinder werden ihre Eltern nicht los und umgekehrt. Und eine Gottesbeziehung, die Freiraum gibt, denn Kinder werden erwachsen, auch wenn sie trotzdem Kinder bleiben. Das aber alles nur nebenbei, weil ich finde, man bei all der Bewunderung für Paulus muss man doch immer wieder auch klar sehen, dass das ein ganz besonderer Mensch war, kein unproblematischer Mensch und ganz sicher in vielem kein Vorbild für uns, die wir Glauben leben oder Glauben versuchen zu leben. Der zweite Begriff ist Evangelium. Oder auf Deutsch gute Nachricht, Euangelion auf Griechisch. Ich gebe zu, dass ich das griechische Fremdwort lieber mag, gerade weil es fremder ist und stärker geprägt. Und gute Nachricht kann ja irgendwie alles sein. Ja, wenn man das Wort Evangelium nicht kennt und auch kein Griechisch kann, dann ist man natürlich mit gute Nachricht besser dran, weil man sonst überhaupt gar nicht weiß, worum es geht. Und es ist ja tatsächlich, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Allerdings bleibt die Frage, was ist dann dieser Nachricht gut? Oder auf Griechisch, was ist das Eu an Euangelion? Paulus setzt das hier voraus, er wirft diesen Begriff hier einfach mal so rein. Wir müssen uns das aus Briefen und Evangelien herauslesen und auch im Diskurs, in der Auseinandersetzung miteinander. Klar, beim Evangelium geht es um Christus, logisch. Vier Bücher der Bibel tragen den Namen Evangelien und beschreiben das Leben Jesu, wenn man so will. Natürlich geht es beim Evangelium, bei der guten Nachricht, auch um das Kreuz, dazu kommen wir gleich. Also insofern stehen die Kernbegriffe des Paulus hier nicht einfach nebeneinander, sondern bilden ein Netz. Und damit sind wir schon beim dritten Kernbegriff, Kreuz. Zum ersten Mal in diesem Brief, ein ganz zentraler Begriff für Paulus. Stauros heißt das auf Griechisch, eigentlich Balken. Der Längsbalken, der auf dem Hinrichtungsort schon aufgerichtet war, als der Verurteilte den Querbalken dazu anschleppte. Insofern haben viele Gemälde und Jesusfilme nicht recht, die zeigen, wie Jesus ein ganzes Kreuz einen Berg hinaufschleppt. Es wird nur ein Balken gewesen sein. Nicht, dass die Hinrichtungsart deshalb irgendwie weniger pervers wäre oder dass der Balken etwa leicht zu tragen gewesen wäre, nein. Und mit Nägeln und Seilen wurde Jesus dann an dem frisch zusammengezimmerten Kreuz befestigt. Dieses Kreuz hatte die Form tatsächlich eines Kreuzes, wie wir es kennen, könnte aber auch ein T gewesen sein. Naja, und dann wurde der Verurteilte, in diesem Fall Jesus, dem Erstickungstod überlassen. Ein nicht nur sehr qualvoller, sondern auch ein demütigender Tod. Im römisch besetzten Judäa war er reserviert für politische Aufrührer. Und nach dem Alten Testament galt ein Gekreuzigter von Gott verflucht. Vielleicht auch deshalb verfolgt Paulus zunächst mal diese jüdische Gruppierung so vehement. Eine Gruppierung, die einen Gekreuzigten, einen Verfluchten für ihren Messias hält. Und dann der Begriff Dummheit, wie die Basisbibel übersetzt, oder Torheit, wie Luther übersetzt. Auf den ersten Blick verwendet Paulus den Begriff überraschend, nämlich für seine eigene Botschaft. Allerdings nur in den Augen der Welt. Und jetzt geht es tatsächlich ganz zentral um den Begriff des Kreuzes. Und der ist eben in den Augen vieler Menschen, so schreibt Paulus, eine Dummheit, ein Tor, eine Torheit, Schwachsinn. Und dann konkretisiert er das noch, nämlich für die, die verloren gehen. Auch wieder so ein problematischer Ausdruck, aber ich glaube, es ist letztlich gar nicht so sehr eine Polemik nach außen, denn Paulus schreibt ja für die Gemeinde, nicht für irgendwelche Menschen außerhalb der Kirche. Und deshalb ist es kein, wenn ihr meine Botschaft nicht gut findet, dann ab in die Hölle, sondern ich glaube, es geht immer darum, um Sicherung, um Trost, um Vergewisserung nach innen. Denn er sagt den Menschen in der Gemeinde, macht euch keinen Stress, wenn eure Nachbarn eure Botschaft für Blödsinn halten. Denn ja, aus deren Logik ist das irgendwie zwangsläufig. Für uns, für euch, für mich ist diese Botschaft die Kraft Gottes. Und Kraft Gottes ist der Ausdruck, der die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten beschreibt. Also nicht einfach nur irgendwie eine von uns losgelöste Kraft, sondern eine Macht, die Ketten sprengt und aus der Sklaverei befreit. Solange ich diese Kreuzesbotschaft des Paulus kenne, rumort sie in mir. Und gerade diese Unterscheidung zwischen denen, die das Kreuz für bescheuert halten und deshalb verloren sind oder umgekehrt, und denen, für die das Kreuz eine Macht, ein Trost, eine Kraft ist. Und da steckt ja die Aussage darin, dass das Evangelium gar nicht mit weisen oder schönen Worten gepredigt werden kann, weil sonst das Kreuz zu kurz kommt. Aber was mache ich damit, wenn ich selbst predige oder wenn ich mich mit anderen über Predigten unterhalte? Und mich beschäftigt das auch deswegen, weil die Situation der Gemeinde damals oder des Apostels eigentlich unserer gar nicht unähnlich ist. Wir begegnen immer wieder Menschen, die das Kreuz ekelhaft oder befremdlich oder gar antichristlich finden, was ja eigentlich eine schräge Formulierung ist. Und das ist dann immer wieder die alte Frage, wie Gott zulassen kann, dass sein Sohn ans Kreuz geschlagen wird. Was für eine Grausamkeit. Und dann wird vom guten Menschen Jesus von Nazareth gesprochen, der von Paulus eigenmächtig und verfälschend in einen Christus umgepolt worden sei. Ja, insofern könnte man auch sagen, dass ein großer Teil der Menschen heute das Kreuz für Schwachsinn hält. Auch wenn ich niemals Paulus darin folgen würde, dass diese Menschen verloren sind, denn diese Schlussfolgerung führt auch damals bei Paulus nicht weiter. Weiter dagegen führt die Frage, warum es sich lohnt, auf das Kreuz zu schauen, warum es eine Kraft Gottes, eine Befreiung ist, keine Abkürzung am Kreuz vorbeizunehmen. Denn, um eine Frage vorwegzunehmen, die uns in der nächsten Folge beschäftigen wird, Paulus ist tatsächlich der Meinung, dass eine Verkündigung, die mit Weisheit und schönen Worten am Kreuz vorbei zu Gott kommen will, dass eine solche Verkündigung scheitern muss. Aber natürlich ist er damit in der Beweispflicht oder zumindest muss er das irgendwie plausibel machen. Was macht denn das Kreuz unverzichtbar? Warum darf man keine Abkürzung außenrum machen? Oder in unserer Zeit gefragt, was würde der Kirche fehlen, wenn es das Kreuz nicht gäbe? Wenn Jesus einfach friedlich gestorben und dann, ja, dann auferstanden wäre. Ich vermute mal, da werden wir in vielen Folgen damit beschäftigt sein. Paulus lässt uns da keine andere Wahl, weil er immer wieder auf das Kreuz zurückkommt. Mein Gedanke heute dazu? Mir ist das Kreuz so wertvoll, weil sich Gott damit eindeutig auf die Seite der Leidenden, der Opfer, der Verzweifelten, der Einsamen und auch der Gottverlassenen stellt. Für mich wäre Gott ohne einfach nicht vollständig. Und vielleicht kann man das tatsächlich nur dann wirklich erkennen oder ermessen oder nachvollziehen, wenn man selber in dieser Leidenssituation ist. Wenn man merkt, wie Gott sich da reingegeben hat und wie das es vielleicht auch gut tut, dass einem im Leiden Gott ganz nahe ist. Nicht, weil er das Leiden will, das will Gott nicht, sondern weil er sagt, ich gehe da mit rein. Und wenn die Kirche heute das Kreuz einfach aus ihren Kirchen rauswerfen würde oder es verschämt verhüllen würde, dann würde sie damit auch die Perspektive aller menschlichen Leidenden aus ihren Kirchen herauswerfen oder verschämt verhüllen. Ja, natürlich, aus dem Kreuz ist auch viel Schreckliches gemacht worden. Zum Beispiel die Anklage jüdischer Menschen als Christusmörder. Oder die Glorifizierung des Leidens. Es ist nichts Göttliches am menschlichen Leiden. Da ist ein Gott, der in das menschliche Leiden hineingegangen ist, der es durchlitten hat. Und ich finde das immer noch eine wahnsinnige Gottesvorstellung, dass da ein Gott so radikal mit seinem Versprechen der Wegbegleitung ernst macht, dass er sich nicht davon macht, wenn es irgendwie wehtut. Und dass er nicht ans Kreuz geht und sagt, na gut, okay, ich lasse mich jetzt mal kreuzigen, aber ich bin Gott und macht mir nichts. Sondern dass er sagt, nee, ich hänge an diesem Kreuz und will da nichts erspart bekommen. Nicht den Schmerz, nicht das Leid, nicht die Verzweiflung und auch nicht die Einsamkeit. Diese Gottverlassenheit, auch das will Jesus nicht erspart bekommen. Und genau das ist für mich einer der Gründe, warum der christliche Glaube meiner Meinung nach keinen Umweg um das Kreuz herum machen darf. Wir bleiben da weiter dran, gemeinsam mit Paulus. Für heute danke fürs Zuhören und alles Gute. Bleibt behütet und gesegnet.